Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Raphael Späth, guten Abend. Die Schmähplakate der Bayern-Fans gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp hatten am Wochenende für heftige Diskussionen im deutschen Fußball gesorgt. Einen Spielabbruch nach dem Drei-Stufen-Plan des Deutschen Fußballbundes durchaus möglich, gab es zwar nicht, allerdings war die Angst seitens der Funktionäre groß, dass heute beim DFB-Pokalgipfel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München die nächste Eskalationsstufe erreicht werden würde. Die blieb zwar aus, es gab zwar einige Plakate mit Kritik am DFB, beleidigt wurde aber niemand. Deshalb stand das Geschehen auf dem Platz im Vordergrund. Ein spannendes Viertelfinale auf Augenhöhe mit besserem Ende für den deutschen Rekordmeister. Burkhard Hupe.
Am Ende drehte sich alles nur um Fußball in der Arena auf Schalke. Und vielleicht ist das die schönste und beste Nachricht des Abends nach all den Geschehnissen vom Wochenende. Und natürlich die Tatsache, zumindest für die Bayern-Fans, dass der FCB das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht hat durch diesen verdienten 1:0-Erfolg in der Arena auf Schalke, sichergestellt durch einen Direktschuss von Joshua Kimmich kurz vor der Pause, hart erkämpft und nicht glänzend herausgespielt, muss man auch sagen. Die stark ersatzgeschwächte Schalker Mannschaft forderte den Bayern wirklich alles ab in den ersten 20 Minuten. Die Schalker sogar mit den besseren Möglichkeiten und mit Pech, als Burgstaller nur die Latte traf. Danach übernahmen die Bayern das Kommando, trafen durch Kimmich, hätten danach noch 1-2 Tore mehr erzielen können und gewinnen unter dem Strich in der Arena auf Schalke verdient mit 1:0.
Der FC Bayern München gewinnt also mit 1:0 gegen den FC Schalke 04 und steht im DFB-Pokal-Halbfinale. Ein hartes Stück Arbeit, sagt Torwart Manuel Neuer nach der Partie.
Wirklich Fußball zelebrieren konnte man heute auch auf dem Platz nicht. Wir haben gute Chancen gehabt, haben, wie ich gehört habe, über 80% Ballbesitz, also haben die totale Spielkontrolle auch gehabt und sind verdient eine Runde weitergekommen.
Das zweite Viertelfinale des Abends schien auf dem Papier schon entschieden. Bundesligist Fortuna Düsseldorf musste zum Viertligisten Saarbrücken. Aber schon Otto Rehhagel wusste, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Auch an diesem Dienstagabend, berichtet Thomas Wollscheid.
Der erste FC Saarbrücken steht als erster Viertligist in der Geschichte des DFB-Pokals im Halbfinale. Sie besiegten den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf mit 8:7 nach Elfmeterschießen. Tobias Jennecke hatte den FCS nach 32 Minuten in Führung geschossen. Düsseldorf warf zwar alles nach vorne, aber Torwart Daniel Batz war nicht zu bezwingen. Er hielt sogar einen Foulelfmeter von Ruven Hennings. Wenige Sekunden vor dem Ende fiel dann doch noch der Ausgleich. Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier war mit aufgerückt, verlängerte einen Eckball zu Matthias Jorgensen und der köpfte ein. In der Verlängerung war der FCS das bessere Team mit den besseren Chancen. Aber es ging ins Elfmeterschießen. Insgesamt 10 Schützen pro Mannschaft mussten antreten. Daniel Batz hielt unglaubliche 4 Elfmeter und sorgte dafür, dass der FCS im DFB-Pokal-Halbfinale steht.
Der Saarbrücker Torwart Daniel Batz hält also insgesamt 5 Elfmeter, 4 im Elfmeterschießen und einen in der regulären Spielzeit und avanciert damit zum Saarbrücker Pokalhelden.
Mir fehlen einfach die Worte. Wir haben als Mannschaft alles rausgehauen, haben 1:0 geführt und kriegen dann in der 90. so einen Nackenschlag mit dem 1:1. Und dann war es einfach unfassbar. Ein Elfmeterschießen ist dann einfach. Ja, dann habe ich auch einmal am Paar gehalten.
Also, der erste FC Saarbrücken und der FC Bayern München sind die ersten Halbfinalisten des DFB-Pokals. Morgen spielen dann Bayer Leverkusen gegen Union Berlin und Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen um die weiteren 2 Plätze. Union Berlin stand auch am Wochenende schon im Fokus. Auch in Berlin gab es am Sonntag nämlich eine Spielunterbrechung wegen Dietmar Hopp-Schmähplakaten. Kollektivstrafen oder Hausverbot für die verantwortlichen Fans lehnt der Verein aber ab und geht damit wie so oft einen eher ungewöhnlichen Weg im deutschen Profifußball. Dialog anstatt Ausschluss lautet das Motto, berichtet Simon Wenzel.
Union Berlin ist anders. Das gilt im positiven Sinne, wenn die Fans helfen, das eigene Stadion zu bauen, aber es gilt auch in schwierigen Zeiten. Am Montag distanzierte sich Union von den populistischen Forderungen, die anderswo in der Liga laut werden, wenn es um das Fehlverhalten von Fans geht.
Alle müssen raus. Dieser altbekannte Reflex, alle raus, alle wegsperren und so weiter, das ist noch nie unser Ansatz gewesen, da wird es auch jetzt nicht sein.
Sagt Christian Arbeit, Unions Geschäftsführer Kommunikation. Stattdessen will Union das Problem im Dialog mit den Fans lösen, ohne auf Kuschelkurs zu gehen.
Klar werden wir auf diese Gruppe zugehen, das ist keine Frage. Das wird stattfinden und es wird ein ernstes Gespräch und es wird ein deutliches Gespräch sein. So viel kann man sagen.
Denn auch bei Union dürfen die Fans nicht machen, was sie wollen. Das Plakatmotiv, das Dietmar Hopp in einem Fadenkreuz zeigte, geht auch in Berlin-Köpenick zu weit. Der Schriftzug darunter, Hurensohn, scheint sich allerdings in Richtung Grauzone zu bewegen.
Ich glaube, es gibt eine Einigkeit, dass ein Mensch im Fadenkreuz, so symbolhaft er auch verwendet werden mag, diese Grenze überschreitet. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist dann nicht mehr gegeben. Geschmacksfragen sind dabei damit nicht gemeint. Ja, ob man mal was in groberer Sprache sagt im Fußballstadion oder nicht, darauf kommt es nicht an.
Union will seiner Fanszene auch in Zukunft bewusst den Raum für provokanten Protest bieten. In der aktuellen Debatte eine Gratwanderung, die Christian Arbeit mit einem Aufruf an alle Akteure verbindet. Die Fans, aber auch die Vereine und den Verband.
Eine geeignete Protestform zu finden, eine geeignete Ausdrucksform dafür zu finden, für berechtigte Fananliegen und berechtigte Faninteressen, die es durchaus gibt, das muss die Aufgabe der nächsten Wochen, wollte ich fast sagen, vielleicht eher Tage sein. Ja? Denn wir erleben eine aufgeheizte Stimmung, eine aufgeheizte Situation. Das führt uns sicherlich nicht weiter und einen tatsächlichen Spielabbruch in der Liga oder im Pokal braucht wirklich kein Mensch.
Bei Union sucht man in jedem Fall das Gespräch. Mit der Fangruppe Hammerharz, die am Sonntag mit ihrem Banner über die Grenzen des Geschmacks getreten war, soll es noch vor dem Pokalspiel gegen Leverkusen am Mittwochabend Treffen geben.
Seit dem Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel im vergangenen Sommer war der deutsche Fußball im Exekutivkomitee des Europäischen Fußballverbandes UEFA nicht mehr vertreten. Bis heute, DFB-Vizepräsident Rainer Koch wurde ohne Gegenkandidaten ins Komitee gewählt. Diskutiert wurden auf dem UEFA-Kongress aber andere Dinge. Tim Pockmeier fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Eine kurze und schmerzlose Wahl, die von Rainer Koch in die UEFA-Exekutive mangels Gegenkandidat wurde per Akklamation abgestimmt und nach einem warmen Applaus stand fest, der DFB in Person von Vizepräsident Koch ist wieder im höchsten Entscheidungsgremium der UEFA vertreten. Dazu äußern wollte sich Koch zunächst nur per Pressemitteilung. Es ist eine große Ehre für mich, den DFB und den deutschen Fußball auf dieser wichtigen Position international vertreten zu dürfen, war da zu lesen. Ohnehin war das mit dem Äußern auf diesem UEFA-Kongress insgesamt nicht ganz so populär.
The Euro starts in June.
Die EM startet doch erst im Juni. Wir haben noch eine Menge Zeit, erklärte UEFA-Generalsekretär Theo Theodoridis sehr reserviert auf die Frage nach möglichen Auswirkungen des Coronavirus auf die im Sommer anstehende paneuropäische EM. Und es gab eine Menge Fragen dazu. Es gibt verschiedene Szenarios, die wir aber nicht öffentlich machen. Wir haben Pläne für alles, so Theodoridis. Die EM unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die EM vielleicht doch nicht in 12 verschiedenen Ländern, die EM vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Eine Menge Fragen, wenige Antworten. Wir starten keine Spekulationen darüber, was in 3 oder 4 Monaten passieren könnte, so Theodoridis. Auf die Frage, ob es denn eine Deadline für Entscheidungen bezüglich der EM gäbe, antwortete UEFA-Präsident Alexander Schäferin deutlich und fast schon verärgert.
No.
Um dann etwas gemäßigter hinzuzufügen,
let's try to be optimistic.
Lassen Sie uns doch optimistisch sein und uns die Weltuntergangsszenarios für später aufheben.
Dark scenarios. It's time for that.
Aufgrund des engen Spielkalenders bleibt der UEFA auch nicht sehr viel mehr als Optimismus übrig, insbesondere für jetzt anstehende Spiele auf nationaler oder internationaler Ebene. Ausweichtermine gibt es kaum noch. Spielabsagen können sich weder die Ligen noch die UEFA für Champions- oder Euroleague-Partien leisten.
We have to deal with it on a case-by-case.
Wir werden von Fall zu Fall schauen und kurzfristig entscheiden. Auf alle Fälle aber werden wir nicht überreagieren, so Theodoridis. Angesichts der organisatorischen Probleme, die da auf den europäischen Fußball zurollen könnten, fast schon gleichmütig und für manch Beobachter fast schon einen Tick zu viel nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Und in Amsterdam wurden heute auch die Gruppen für die Nations League im Herbst ausgelost. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in Gruppe 4 der Liga A auf die Schweiz, Spanien und die Ukraine. Die Fußball-Europameisterschaft ist in diesem Jahr aber nicht das einzige sportliche Großereignis im Sommer. Auch die Olympischen Spiele in Tokio sind derzeit von der rapiden Ausbreitung des Coronavirus gefährdet. Das Internationale Olympische Komitee hält aber trotzdem weiter an Tokio als Gastgeber für Olympia 2020 fest, berichtet Dietrich Karl Meurer.
Manch einer hat große Befürchtungen, dass im Umfeld einer Massensportveranstaltung wie Olympischen Spielen Athletinnen und Athleten sowie Gäste das neuartige Coronavirus in aller Welt verbreiten könnten. Der Exekutivrat des Internationalen Olympischen Komitees hat sich nun darüber informieren lassen, welche Maßnahmen in Japan bisher ergriffen wurden, um das Virus zu bekämpfen. Nach einer umfassenden Diskussion sagte IOC-Präsident Thomas Bach in Lausanne, das IOC setzt sich weiterhin uneingeschränkt ein für den Erfolg der Olympischen Spiele Tokio 2020. Seit Mitte Februar gäbe es eine spezielle Arbeitsgruppe, um Fragen im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Krankheit zu erörtern. Zu dieser Taskforce gehörten Vertreter des IOC, des Japanischen Olympischen Komitees, der japanischen Regierung, der Gastgeberstadt Tokio und Vertreter der Weltgesundheitsorganisation. Auch weiterhin werde diese Arbeitsgruppe zusammenkommen. An die Sportlerinnen und Sportler gewandt, sagte der IOC-Präsident, Ich möchte alle Athleten ermutigen, ihre Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in Tokio mit großer Zuversicht und mit vollem Einsatz fortzusetzen. Japans Olympiaministerin hatte zuvor erklärt, sie halte eine Verschiebung der Wettkämpfe innerhalb dieses Jahres theoretisch für möglich. Im Vertrag stehe geschrieben, dass das IOC die Spiele nur absagen kann, wenn sie nicht innerhalb des Jahres 2020 abgehalten werden könnten.
Und das war's auch schon mit Sport Aktuell und Raphael Späth. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch.